Das Interview der Woche. Ein Podcast von BR24.
Wie angreif- und verwundbar wir alle im Cyberraum sind, das hat jetzt gerade der Hackerangriff auf die SPD von vor einem Jahr gezeigt und die jüngsten Erkenntnisse dazu. Angriffe dieser Art sind längst nicht mehr Attacken von Nerds, die zeigen wollen, dass sie in fremde Systeme eindringen können. Inzwischen stecken Geheimdienste oder Hackergruppen dahinter, die im staatlichen Auftrag handeln. Oder kriminelle Banden, die Daten in ihre Gewalt bringen und Lösegeld fordern. Im Interview der Woche unterhält sich Oliver Neuroth mit Claudia Plattner über den Stand der Dinge in Sachen Sicherheit im Netz. Sie ist Präsidentin des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik.
Frau Plattner, Cybersicherheit, das geht uns alle etwas an, spätestens seitdem das Kommunizieren übers Netz zur Normalität geworden ist. Wann hatten Sie das letzte Mal das E-Mail-Fach geöffnet und eine Mail drin, wo Sie dachten, oh, besser nicht öffnen?
Boah, 2 Tage, vor 3 Tagen, 4 Tagen, also auf jeden Fall nur im Tagesbereich, nicht im Wochenbereich.
Das kommt eigentlich immer vor, ne?
Total, ja.
Und oft geht es dann ja um kleine Programme, die an der Mail dranhängen, die aber viel Unheil stiften sozusagen. Inzwischen eine alte Masche, gibt es seit Jahren, aber wie groß ist dieses Problem noch, der, ich sag mal, Schadware per E-Mail?
Das ist tatsächlich immer noch sehr, sehr groß. Also das, was Sie gerade beschreiben mit einem Anhang, den man da aufmacht, ein Word-Dokument, in dem irgendwas drin ist oder was Ähnliches, das gibt es nach wie vor. Was es aber auch gibt, ist ein Link, der führt dann auf eine Seite und diese Seite ist gar nicht echt. Also das ist eine E-Mail, die sieht so aus, als wäre sie von meiner Bank oder von irgendeinem anderen Service, den ich auch kenne, die Post zum Beispiel, die Postbox oder was auch immer. Und die Post hat damit gar nichts zu tun und meine Bank auch nicht, sondern das waren tatsächlich Angreifer, die haben mir eine E-Mail geschickt, die ist gefälscht, die sieht aber täuschend echt aus. Und was macht man? Man klickt da drauf und dann wird man auf eine Seite geführt, von der man glaubt, die ist dann auch wieder täuschend echt, sie würde der Bank gehören oder wem auch immer. Das tut sie aber auch nicht. Sie gehört tatsächlich den Angreifern und dann füllt man da irgendwelche Daten ein, zum Beispiel seine Zugangsdaten und ähnliches und schwupps sind die weg und dann ist man selber Opfer eines solchen Betruges geworden. Also E-Mail gibt es da auch noch in ganz anderer Form, nennt sich Phishing und das ist tatsächlich ein riesengroßes Problem.
Und da hinterzukommen, also die richtige von der falschen Mail zu unterscheiden, ist gar nicht so leicht, ne?
Das wird auch immer schwieriger. Also das war vor einiger Zeit war das noch relativ einfach, weil da waren ganz viele Rechtschreibfehler drin. Das Deutsch war auch nicht so toll. Das sah dann sehr unprofessionell aus, aber die modernen Seiten werden tatsächlich immer besser. Und wir sagen an diesen Stellen immer, wenn Sie so eine Nachricht kriegen von Ihrer Bank oder von wem auch immer und Sie denken, weiß nicht so genau, das Erste, was man machen kann, ist tatsächlich über die ganz normalen Kanäle, ne, über die Bank-Webseite sich einloggen und sehen, ist da irgendwas, ist das legitim? Weil dann können Sie nämlich sicher sein, dass es eben halt kein falscher Link ist, auf den Sie da drauf geklickt haben.
Cyberangriffe auf diese Art und Weise münden inzwischen ja oft auch in einer Erpressung. Da sprechen wir dann von Ransomware-Attacken. Also Cyberkriminelle setzen bestimmte Software ein, die Daten auf einem fremden Computer in einem fremden Netzwerk verschlüsseln können. Und die Kriminellen sagen dann, lieber Nutzer, zahle uns den Betrag X, wir haben deine Daten und du bekommst sie wieder, wenn du es gezahlt hast. Welche Dimension nimmt das inzwischen an in der Cybersicherheitswelt?
Also wir sagen ganz klar, dass das aktuell wirklich die dringendste Bedrohung ist und auch das, was im Moment am meisten verbreitet ist. Das betrifft ganz, ganz viele Organisationen, auch Krankenhäuser, Hochschulen und natürlich Firmen. Das ist ein wirklich großes Problem. Und in der Tat, es funktioniert wirklich so, gegen Zahlung von Lösegeld wird versprochen, dass man das dann wieder bekommt, dass man den Schlüssel bekommt, um es wieder zu entschlüsseln, sodass man weiterarbeiten kann, seine Daten wieder hat. Ganz oft werden vorher auch die Daten noch abgezogen, also wirklich gestohlen. Und dann wird nochmal Lösegeld erpresst, weil man quasi damit droht, die Daten auch noch zu veröffentlichen. Und da ist dann ja oft auch personenbezogene Daten drin und ähnliches. Die Fälle kennen wir alle. Das heißt, das ist dann, man wird quasi zweimal erpresst. Das sogenannte Double Extortion. Wir sagen an der Stelle vor allen Dingen, wenn es darum geht, dass man den Schlüssel sich wieder kaufen möchte, wenn man so will, indem man dieses Lösegeld bezahlt und auf die Erpressung eingeht, wir empfehlen ganz dringend, das nicht zu tun, weil man sich A, nicht sicher sein kann, dass das dann auch funktioniert, weil man B, natürlich dem Kriminellen damit auch Vorschub leistet. Damit wird das nicht besser. Wir sagen sehr klar, hey, investiert lieber vorher in die Cybersicherheit, bringt eure Systeme in Ordnung. Am Ende des Tages rechnet sich das. Das ist nämlich immer noch viel billiger, als dieses Lösegeld zu bezahlen.
Aber was mache ich, wenn es soweit ist, also ein mittelständisches Unternehmen, das plötzlich diese Mail bekommt, zahlen Sie 50.000 Euro an die und die Adresse, als Kryptowährung ja auch ganz oft dann noch so als Auflage. Also einfach missachten oder bei Ihnen kurz durchklingeln?
Bei uns kurz durchklingeln. Bitte unbedingt bei uns kurz durchklingeln. Da kriegen Sie geholfen, wie man ja auch noch früher in der Werbung gelernt hat. Nein, ernsthaft. Bei uns kurz anrufen. Da kriegt man tatsächlich Hilfe. Und die kann ganz verschieden aussehen. Frei nach dem Motto, jetzt folgende 5 Schritte machen. Oder aber hier ist eine Liste mit Firmen, die helfen können. Also wir nennen qualifizierte Sicherheitsdienstleister. Dann mit Nummern und Ansprechpartnern, sodass man da wirklich auch anrufen kann. Bis hin zu, wir haben ein ganz, ganz einfaches Produkt. Das ist die 12-Punkte-Notfallkarte. Die kann man sich auch jetzt runterladen. Kann man sich auch vorher runterladen und kann die ins Büro pinnen. Da steht einfach drauf, was man tun muss, wenn es denn dann soweit ist. Weil glauben Sie mir, in dem Moment, wo man quasi vor komplett verschlüsselten Systemen steht, da geht die Pumpe. Das ist eine Krisensituation. Und da möchte man dann eigentlich schnell sicher Hilfe haben und wissen, wo man sich hinwenden muss. Das ist nicht einfach, so eine Situation.
Seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine hat sich das Thema Cyberattacken ja nochmal verschärft. Cyberangriffe aus Russland auf Ziele in den NATO-Ländern, die haben deutlich zugenommen. Welche Macht hat denn Russland bei diesem Thema Cyberattacken, auch bei Ransomware-Attacken? Ist das wirklich der Player, kann man das sagen?
Also es gibt mehrere Nationen, die uns da durchaus Sorgen machen. Wenn es um Ransomware geht, ist Russland sicherlich ganz vorne dabei. Die haben da schon auch entsprechende Fähigkeiten. Aber am Ende des Tages sind das kriminelle Fähigkeiten. Ne? Das muss man schon ganz klar sagen. Das sind Kriminelle. Und das macht uns viele Sorgen. Wir haben auch gute Rezepte, wie man sich dagegen schützen kann. Das müssen wir tun. Dann wird es denen auch deutlich schwieriger gemacht. Sie sind aber nicht die Einzigen. Also wir haben als andere Nationen, Nordkorea ist auch gut mit dabei. Wir sehen auch Aktivitäten aus Iran. Jetzt nicht so sehr in unserer europäischen Region hier, aber weltweit betrachtet ist das durchaus auch ein Player. Wir sehen auch ganz, ganz viel aus dem Bereich China, wobei dort das Muster immer ein Ticken anders ist. Da geht es etwas weniger um Ransomware, da geht es etwas mehr um Spionage, Informationsbeschaffung, vielleicht irgendwann auch mal Sabotage. Es geht auf jeden Fall im Muster vor allen Dingen darum, dass man möglichst lange unerkannt in den Systemen bleibt, was natürlich das genaue Gegenteil von Ransomware ist, wo es ja darum geht, dann auch möglichst schnell ein Lösegeld zu erpressen, das heißt auch sichtbar zu werden als Angreifer, ganz andere Mechanik.
Sie haben gerade gesagt, wir haben einige gute Rezepte dagegen. Also ist Deutschland eigentlich ganz gut aufgestellt, was die Cybersicherheitsarchitektur angeht?
Also wenn man über Cybersicherheitsarchitektur spricht, ist es ganz lustig, mit wem man dann jeweils spricht, was denn die Menschen darunter verstehen. Ich komme aus dem technischen Bereich. Für mich ist Cybersicherheitsarchitektur immer was Technisches. Wenn man mit jemandem aus der Politik spricht, ist es immer quasi, welche Behörden gibt es dafür und wer macht da eigentlich was. Das ist eine ganz witzige Beobachtung, die ich gleich in meinen ersten Berufstagen hier sehen durfte. Ich glaube, insgesamt ist Deutschland erstmal nicht so schlecht aufgestellt. Ich glaube, wir haben schon einiges dafür auch gut gemacht. Wir haben Infrastrukturen, wir haben zum Beispiel auch Behörden in dem Bereich organisatorische Sicherheitsstruktur und wir haben auch eine Technologie, die sich durchaus auch sehen lassen kann. Das muss man wirklich sagen. Wir haben vor allem auch eine Wissenschaft, sehr, sehr viel Wissen darüber. Wir haben schon auch Know-how auch in diesem Land. Insofern glaube ich, stellen wir uns da manchmal schlechter, als wir eigentlich sind. Jetzt haben wir nur das große Problem, es ist ja schön, wenn wir nicht ganz unten in der Kette sind. Die Frage ist aber gar nicht, wo sind wir in der Kette, sondern tatsächlich, ist es gut genug? Weil es ist nur eine Frage, wie gut wir aufgestellt sind. Die andere ist, wie attraktiv sind wir? Und das müssen wir auch ganz klar sagen. Wir sind als Deutschland nach wie vor ein sehr, sehr attraktives Ziel. Wir haben nach wie vor eine entsprechende Finanzkraft. Wir haben nach wie vor ein entsprechendes politisches Gewicht. Wir haben nach wie vor entsprechendes technisches Know-how, was natürlich attraktiv ist. Insofern ist die Frage, wie gut wir uns wehren können, die eine. Die Frage, wie oft wir angegriffen werden, eine andere.
Sie haben auch vor kurzem auf einer Veranstaltung gesagt, die Frage sei nicht, ob ein größerer Cyberangriff passiert in Deutschland, sondern wann er passiert. Heißt das, wir müssen uns jeden Moment darauf irgendwie vorbereiten oder damit rechnen, ohne jetzt hier das Schreckensszenario zu malen? Aber was ist denn da wahrscheinlich?
Also ich glaube, wir müssen definitiv nicht in Panik verfallen. Das ist nicht der entscheidende Punkt. Aber wir müssen uns schon klar machen, dass wir uns dafür rüsten müssen, dass irgendwann auch nochmal größere Attacken tatsächlich gefahren werden. Wir sehen das vor allen Dingen jetzt in den Konfliktregionen, wo das ganz gezielt eingesetzt wird. Also in der Ukraine gibt es sehr, sehr viele Beispiele dafür, wie auch staatliche, vor allem kritische Infrastrukturen da angegriffen werden und da auch ganz gezielt darauf gesetzt wird, die zum Ausfall zu bringen. Und das sind Themen, mit denen müssen wir uns auseinandersetzen. Und damit müssen wir auch als Deutschland, als Land in der Lage sein, uns da entsprechend gegen zu schützen. So, die kritischen Infrastrukturen bei uns sind schon relativ lang oder schon länger, sagen wir mal so, auch reguliert. Das heißt, die haben da auch schon ganz, ganz viele Maßnahmen auch unternommen.
Das könnten sein Stromnetze zum
Strom,
Beispiel.
Strom, ne? Wasser, wie gesagt, der Gesundheitssektor. Ja. Aber wir wissen ja auch da sind noch Verwundbarkeiten und da müssen wir auch noch mehr tun. Wir starten dabei nicht bei null. So, und wie gesagt, wir haben da auch Rezepte für und da jetzt noch verstärkt reinzugehen, umzugehen. Das ist ja auch die Aufgabe der jetzt neuen Gesetzgebung, die da auch kommt. Das berühmte NIS-2-Gesetz, das sagt den meisten Menschen absolut überhaupt gar nichts. Müsst ihr auch nicht wissen. Aber nichtsdestotrotz, für Firmen ist das sehr, sehr wichtig, vor allen Dingen die aus den kritischen Sektoren.